Listen.
Ja, also insgesamt ist meine Trainingsplanung definitiv deutlich reaktiver geworden. Also ich finde auch da, das hast du vorhin sehr schön zusammengefasst, handhabe ich es mittlerweile eigentlich so, dass ich mir eine gewisse Grundstruktur zurechtlege. Das heißt, ich plane zum Beispiel, okay, der nächste Block sollte 5 Wochen lang gehen, sollte das und das Volumen beinhalten, die und die Frequenz, die und die Übungen und so weiter. Lege mir also das Ganze schon mal so zurecht. Halte dann aber auch nicht komplett starr an diesem Grundgerüst fest. Also es ist eben wirklich nur ein Grundgerüst, das aber eben modifizierbar ist. Und dann, wie sich eben so ein Block im Laufe der Wochen dann entwickelt, dann passe ich das Ganze eben gegebenenfalls reaktiv dann wirklich, also aktuell auf die momentane Situation bezogen an.
Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung. Und ihr werdet es kaum glauben, es hat lange gedauert, aber wir haben mal wieder einen Gast in der Show. Die Inspiration ist wieder da, die Podcast-Pause ist vorbei. 2 Wochen gab es jetzt keinen Podcast. Für die, die auf YouTube zuschauen, werden es schon sehen. Der Simon Wetzel ist am Start. Die meisten werden ihn unter Wissen ist Kraft kennen. Sicherlich vielleicht auch einige noch nicht. Simon ist angehender Sportwissenschaftler, Autor, passionierter Lifter, möchte ich mal vermuten. Selber Coach und er betreibt den Blog Wissen ist Kraft. Finde ich einen sehr, sehr geilen Namen. Simon, erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du die Zeit gefunden hast, am Start bist. Und lass mich und die Leute wissen, ob ich irgendwas ganz Essentielles vergessen habe, was dein Leben ausmacht.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Und nee, also du hast, glaube ich, alles Wesentliche sehr gut zusammengefasst. Danke für das Intro.
Genau. Um mal ganz kurz sozusagen die Entstehungsgeschichte der Zusammenkunft sozusagen wiederzugeben. Also die Zuhörer des Podcasts, die loyalen Zuhörer, die wissen ja sowieso, ich habe so ein bisschen die letzten Monate gestruggelt irgendwie, ja, Inspiration zu finden, Themen zu finden, die ich halt wirklich selber auch interessant fand. Und du hast halt zuletzt einen Instagram-Post gemacht zum Thema Trainingsplanung und Zeitfenster, langfristige Trainingsplanung und wie sich das bei dir über die letzten Jahre und Monate wahrscheinlich so ein bisschen geändert hat, deine Meinung dazu. Ja. Genau, und das soll auch so ein bisschen das Intro und das Thema sein, was wir heute besprechen möchten. Vielleicht gibst du den Leuten einfach mal so eine kleine, um erstmal die Definition zu haben, was bedeutet überhaupt Trainingsplanung und Steuerung so in deinen Augen?
Mhm. Ja, also Trainingsplanung, ich denke erstmal relativ simpel, wie der Name schon vermuten lässt, geht es darum, das Training zu planen, das heißt dem Training einfach eine gewisse Struktur und eine gewisse Systematik zu geben. Ganz, ich sag mal, klassisch auch in der sportwissenschaftlichen Literatur wird meistens unterteilt in Mikro-, Meso- und Makrozyklen. Also sprich, Mikrozyklen ist sozusagen die kleinste Einheit. Je nachdem, in welche Literatur man reinschaut, bei welchem Autor, geht es meistens entweder um eine einzelne Trainingseinheit bis hin zu, ja, meistens so ungefähr eine Trainingswoche. Das ist meistens so der Mikrozyklus. Der Mesozyklus, das ist dann die nächstgrößere Ebene sozusagen, das sind dann, ja, ist der Zusammenschluss mehrerer Mikrozyklen. Das ist meistens irgendwo so, ich sag mal, ja, auch hier wieder je nach Autor zwischen 4 und 8 Wochen ungefähr. Und der Makrozyklus ist eben dann das große Ganze, also wirklich die langfristige Trainingsplanung, sprich mehrere Mesozyklen aneinander geheftet. Was dann eben ja bis hin zu einem oder sogar mehreren Jahren umfassen kann. Mhm. Das, denke ich, ist so die klassische Unterteilung oder Klassifizierung im Rahmen der Trainingsplanung.
Mhm. Und um jetzt auch mal so ein bisschen auf dich und deine Trainingskarriere zu übertragen, überhaupt genau, wie lange trainierst du schon und wie lange wendest du quasi auch diese Zeitfenster selber an?
Mhm. Also ich trainiere schon sehr lange. Ich habe mich das erste Mal angemeldet im Fitnessstudio 2008, also vor 11 Jahren mittlerweile. Schwer zu sagen, wann genau ich damit angefangen habe. wirklich diese Zeitfenster so konkret umzusetzen. Ich würde mal sagen, die ersten 3 bis 4 Jahre sicherlich nicht. Das war mehr ein Trainieren, ja, nach Lust und Laune und worauf man eben im Training so Lust hatte. Ich denke, dass diese Phase kennen die allermeisten, gerade zu Beginn der Trainingskarriere. Und ab da habe ich mich dann schon mehr und mehr wirklich für Trainingsplanung interessiert. Und dann habe ich auch definitiv relativ zügig damit angefangen, ja, zu versuchen, alles sehr, sehr, sehr bis ins kleinste Detail zu planen und vor allem auch eben zu versuchen, alles sehr weit im Voraus zu planen. Also ich weiß, es war zum Beispiel 2012, als ich meinen ersten Kraft-3-Kampf-Wettkampf mitgemacht habe. Da habe ich meine, es waren bestimmt 7 oder 8 Monate im Voraus, wo ich quasi mein Training schon fertig bis zum Tag X vorgeplant habe. Zumindest war das der Versuch. Geklappt hat es am Ende nicht, aber zumindest war das so damals mein Gedankengang. Genau, und dann ja, ging das eine Weile lang so und dann hat sich, wie du eben auch schon gesagt hast, mein Bild von der Trainingsplanung, gerade was eben so dieses ganz Langfristige angeht, nach und nach so ein bisschen ja, verändert und weiterentwickelt, würde ich sagen.
Hast du denn, also für die, die ich kenne, wissen, dass du ja heutzutage, ich glaube, im Moment bist du komplett aufs Powerlifting fokussiert, oder? Richtig?
Nicht ausschließlich, aber
Ja?
überwiegend, ja. Also die
Überwiegend.
meisten
Fokus.
meiner, genau, die meisten meiner Klienten und Klientinnen sind auf jeden Fall im Kraft-3-Kampf unterwegs, ja.
Gab es denn Zeiten, wo du auch eher rein im Hypertrophiebereich unterwegs warst, in dieser Gesamttrainingskarriere?
Ja, absolut. Also gerade die Anfangszeit war wirklich rein auf Hypertrophie-Ziele ausgerichtet. Also zu dem Zeitpunkt war Powerlifting auch für mich noch gar kein Begriff. Ja, gerade auch vor 10 Jahren, ich glaube, war Powerlifting in Deutschland sowieso sehr, sehr, sehr unbekannt. Ist ja immer noch ein Nischensport, aber mittlerweile zumindest sehr im Kommen. Und vor 10 Jahren konnte ich damit aber überhaupt nichts anfangen. Das heißt, damals war wirklich ganz klar die Zielstellung im Training, wie wahrscheinlich bei den meisten, einfach besser auszusehen. Ne? Und deswegen war damals das Training wirklich rein aufs Bodybuilding, sage ich mal, fokussiert. Ja.
Genau, sage ich auch immer. Also wenn ich als Personal Trainer unterwegs bin, wollen alle Klienten eigentlich nackt nur besser aussehen. Das ist
Genau.
so, das bricht es aufs Ziel immer aufs Letzte runter so.
Richtig.
Genau. Und wenn du sagst halt, was hat dich dann sozusagen aus dem Hypertrophie-Bereich dann so gecatcht, um dann so ein bisschen mehr ins Powerlifting zu kommen? Wann war das so? Und gab es da so einen Impuls oder irgendwas, so einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was dich dahin gebracht hat?
Ja, ich würde sagen, dass es wirklich eher bei mir so eine schleichende Entwicklung war. Also selbst am Anfang, wo ich wirklich sehr hypertrophieorientiert trainiert habe und eben auch mit dem Ziel, wie du es gerade schön gesagt hast, nackt besser auszusehen, habe ich schon immer gemerkt, dass mir das Training, das schwere Training, also wirklich eher im tieferen Wiederholungsbereich, und vor allem das Stärkerwerden, also objektiv zu sehen, okay, ich kann in dieser Woche 2,5 oder 5 Kilo oder wie auch immer, wie viel Gewicht mehr bewegen als in der Vorwoche oder als im letzten Trainingsblock, habe ich immer gemerkt, dass mir das irgendwo mehr gegeben hat, als zu sehen, okay, ich habe jetzt 1/2 Zentimeter an Oberarmumfang dazu gewonnen. Das fand ich natürlich auch geil, das finde ich auch heute immer noch super, aber für mich war dieses harte, objektive, mehr Kilos zu bewegen, war für mich immer schon irgendwo doch so, ich sag mal, das Wesentliche, was mir am meisten Spaß bereitet hat. Das heißt, ich hatte also immer schon von Anfang an, obwohl ich es damals noch nicht, ich sag mal, ja, auf den Sport wirklich fokussieren konnte, immer schon diese Richtung, dass mir das Stärkerwerden eigentlich am meisten Spaß gemacht hat. Und dann bin ich zum Kraft-3-Kampf, ja, ich glaube, das war damals über Internetforen drauf gestoßen. Also irgendwann mal gelesen, okay, es gibt diesen Sport und da geht es darum, schwere Gewichte zu bewegen. Habe ich gedacht, okay, das klingt eigentlich cool und interessiert mich. Und dann eben nach und nach eingelesen und genau, und dann immer mehr in diese Szene reingerutscht. Ja, das war so mein Einstieg irgendwo und das Kennenlernen vom Powerlifting.
Okay, weil ich frage das so fast jeden Gast, weil eigentlich hat auch fast jeder Gast, selbst wenn er mittlerweile vielleicht nur noch im Bodybuilding oder im Hypertrophie-Bereich tätig ist, es gab ja so eine Phase, ich weiß gar nicht, ich könnte das gar nicht mehr auf die Jahre runterbrechen, wo mit 3DMJ und Matt Ogis eigentlich jeder irgendwie Powerlifter oder Powerbuilder, hat man es ja, glaube ich, genannt, geworden genau. ist. Und ja. das frage ich einfach jeden, weil ich super interessant finde, weil extrem viele Leute halt da so einen Impuls bekommen haben und das halt implementiert haben. Und das für mich war das halt so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit Trainingsplanung und Trainingssteuerung deutlich mehr auseinanderzusetzen, einfach aus dem Interesse heraus, dass man das einfach wirklich festhalten will an Zahlen. Ja, interessant. Wie würdest du denn sagen, hast du dann so die typischen, ja, was heißt die typischen? Also ich muss dazu halt immer sagen, ich bin in dem Bereich jetzt nicht wirklich der Fachmann, möchte ich mal so sagen, im Powerlifting. Aber hast du so die gängigen Programme auch gefahren, Wendler und 5x5 und solche Geschichten?
Also gefühlt alle. Okay. Also wirklich angefangen von Starting Strength über 5x5, 531, Juggernaut Method, Cube Method, ich weiß gar nicht, was noch alles. Aber also wirklich, ich sag mal, immer irgendwo auch das gemacht, was gerade im Internet so am meisten gehypt wurde. Mhm. Also jedes Programm hatte ja so seine, ich sag mal, seine Hochzeiten. Gerade auch als du Matt Ogis angesprochen hast, er hat ja auch eine ganz lange Zeit, glaube ich, 531 gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, und dann später irgendwie so abgewandelt.
Er hat sein eigenes 753 gemacht, glaube ich.
Ja, genau, richtig. Aber das hatte ja damals so einen extremen Hype erlebt, und dann natürlich habe ich es auch gemacht. Also bin da ja auch wirklich von Programm zu Programm gehüpft. Mhm. Ne? Genau, also habe da wirklich schon alles durch. Ich würde nicht sagen, dass ich, auch wenn ich so viele Programme gemacht habe, ich habe gerade zum Beispiel 531 wirklich lange gemacht, also ich glaube bestimmt 1,5 Jahre oder so, also bin jetzt nicht alle 6 Wochen zum nächsten Training übergegangen, aber ich meine in knapp 11 Jahren Training oder sagen wir vielleicht in 8 Jahren, wenn ich die ersten 3 Jahre abziehe, kann man natürlich auch relativ viel an Training und Trainingserfahrung sammeln.
Genau, und das ist ja, glaube ich, dann auch so das Spektrum, was man so hat, dass man halt vorher gar keine Struktur oder fast gar keine Struktur hatte, jetzt so in der Retrospektive. Und dass diese Phase halt wirklich vielen geholfen hat, sich überhaupt erstmal mit dem auseinanderzusetzen und dann überhaupt erstmal Zeitfenster hatte, die man im Training dann überblickt hat und erstmal ein Bewusstsein dafür bekommen hat, okay, macht Sinn, wenn ich halt diese Progression haben will, muss ich das halt auch auf Zeit irgendwie sehen. Das geht halt nicht von Training zu Training. Und das war für mich eine enorme, will nicht sagen Bewusstseinserweiterung im Krafttraining, aber hat mein Bild einfach von so klein auf viel weiter rausgezoomt. Und deswegen bin ich halt dem ganzen Hype damals extrem dankbar. Auch wenn ich heute mittlerweile halt so gut wie gar nicht mehr in dem Stil trainiere. Was ich aber auch immer so ansehe, das ist auch so wellenartig. Das kann auch sein, dass das dann auch wieder irgendwann kommt. Genau, und wenn wir jetzt mal wieder zurück sozusagen aufs Thema kommen, wann hast du denn sozusagen angefangen, ich weiß gar nicht, wie lange hat man denn sowas, du hast ja gesagt, so 1,5 Jahre hast du so 531 gemacht. Mhm. Was war denn so der längste Zeitraum, den du allgemein schon mal so geplant hast rein für dich? Ich glaube, du hast ja gesagt, irgendwie 8 Monate waren das für den ersten Wettkampf.
Genau, ja. Genau. Das war damals die Vorbereitung auf den ersten Wettkampf. Das waren wirklich 8 Monate, wo ich also wirklich ins kleinste Detail versucht habe, das vorauszuplanen. Also von Satzanzahl über Wiederholungen, Gewichte. Damals habe ich immer noch ganz viel mit Tonnage gerechnet, um mein Trainingsvolumen eben zu bestimmen. Also wirklich alles bis ins Detail versucht vorauszuplanen. Und damals war ich auch wirklich, ich meine, ich würde mich auch heute noch als jemand einschätzen, der sehr akribisch ist, was die Trainingsplanung angeht. Aber damals sicherlich, ja, vielleicht etwas zu akribisch. Mhm. Und vielleicht auch, was du, wenn ich nochmal ganz kurz darauf eingehe, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass dieser zwischenzeitliche Hype, dass man sein Training eben sehr genau plant, dass der gesamten Szene oder den Leuten, die sich in der Szene aufhalten, sehr, sehr gut getan hat. Weil es ist ja ähnlich wie mit dem ganzen If It Fits Your Macros, mit der Geschichte. So, es ist sicherlich bei vielen Leuten in etwas zu krasses Extrem in die andere Richtung geschlagen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es sehr vielen Leuten einfach mal einen anderen Blick auf das ganze Thema Ernährung gegeben. Mhm. Dass es eben nicht darum geht, ob man jetzt Kartoffeln oder Reis isst oder Hähnchen oder Rind, dass das alles nicht so einen riesen Unterschied macht, solange eben Makros und Kalorien am Ende des Tages passen. Und deswegen glaube ich auch, würde ich dir 100% zustimmen, dass das der gesamten Szene sehr, sehr gut getan hat. Und so war es bei mir im Prinzip eben auch, dass diese Phase, auch wenn sie sicherlich zu exzessiv war, was die rein planerischen Aspekte angeht, dass es mir auf lange Sicht definitiv gut getan hat, diese Phase auch mal zu durchleben und daraus zu lernen.
Finde ich eine sehr schöne Analogie mit dem IFOM. Ist auch eine Sache, die ich sicherlich komplett überzelebriert habe. Das war so die zweite Sache, die mich damals eigentlich gerettet hat. So in gewisser Weise hat sie mich gerettet, weil ich auch da einfach ein komplett anderes Bewusstsein bekommen habe dafür, was ich nun als Physikathlet essen kann und wie ich essen kann. Mhm. Aber genau, man kann das im Spektrum dann natürlich auch völlig übertreiben. Und da war ich sicherlich auch am Ende. Aber ohne diese Erfahrung würde ich heute halt auch nicht so entspannt mit dem Thema umgehen, wie ich es glücklicherweise mittlerweile tun kann halt. Ne? Also von daher, wir brauchen sicherlich alle unsere exzessiven Phasen mit bestimmten Themen, um danach davon zu zehren und aus den Erfahrungswerten zu zehren halt. Ne? Das ist sicherlich auch etwas, was du aus dem Coaching-Alltag sicherlich kennst. Dass Klienten auch gewisse Sachen einfach durchmachen müssen. Also sie können meistens nicht von Anfang an, kannst du ihnen so gut es geht versuchen, den optimalen Weg, wie er auf dem Papier stehen würde, vorzugeben. Aber man weiß eigentlich schon, dass es eigentlich nicht klappen kann. Das wäre schon ein Riesenzufall, weil einfach zu viele externe Faktoren da auch mal mit reinspielen halt. Ne?
100%.
Wenn man noch mal so ein bisschen drauf eingeht, also Trainingsplanung jetzt mal, bleiben wir jetzt mal so ein bisschen mehr, weil die meisten meiner Zuhörer werden wahrscheinlich ein bisschen mehr hypertrophieaffin sein. Welche Faktoren würdest du denn so als relevant ansehen und welche Faktoren betrachtest du so in der Trainingsplanung für dich als wichtige Faktoren?
Genau. Ich glaube, das ist eigentlich dann relativ irrelevant oder ich sag mal unabhängig davon, ob das Ziel jetzt mehr auf Kraft oder Hypertrophie liegt. Ich meine, die beiden gehen ja sowieso immer irgendwo Hand in Hand. So ganz klar und scharf voneinander trennen kann man das am Ende des Tages, denke ich, sowieso nicht. Von daher denke ich, die wesentlichen sind auf jeden Fall Volumen, Intensität, Frequenz. Dann haben wir sicherlich die Übungsauswahl. Und dann könnte man vielleicht noch so als fünfte, wobei das ein bisschen auch so ein übergreifendes Ding ist, Spezifik mit reinnehmen und vielleicht als letzte irgendwo Ermüdungssteuerung. Das wären, denke ich, so die sechs wesentlichen Parameter, die man im Training so mit beeinflussen kann.
Genau, und wenn man das jetzt halt schon mal hört, dann wird man wahrscheinlich auch denken, wenn man jetzt selber noch nicht mit Trainingsplanung viel gemacht hat und noch nicht viel Trainingspläne oder Trainingsblöcke erstellt hat, dann finde ich das halt immer, könnte man natürlich schnell denken, dass sich da viele Themen natürlich, wenn du jetzt einen Parameter veränderst, hat das natürlich Einfluss gleich wieder auf den nächsten und der wieder auf den nächsten und das ist halt eine unendliche Kette und das macht halt so eine Gestaltung, eine Trainingsplanung enorm komplex, aber natürlich auch enorm spannend. Also ich finde sowas immer enorm spannend. Das ist das, was mir an meiner Arbeit als Coach eigentlich immer am meisten Spaß macht, das Programming. Und dann kommt natürlich der Faktor, ein Programming ist gut und da kommen wir dann quasi vielleicht auch schon zum nächsten Thema, zum Thema reaktiv oder proaktiv das Ganze gestalten. Ne? Also natürlich musst du natürlich erstmal einen Grundstock haben oder einen Blueprint oder wie sagt man das auf Deutsch? Ich bin noch so im Englischen aus dem Urlaub. Was ist ein Blueprint? Eine Grundstruktur, eine Skizze?
Genau, ja.
Ein grobes Konstrukt.
Glaube ich, passt.
Genau.
Passt gut, ja.
Genau. Und wenn man diese dann mit Leben füllt und mit Daten und so weiter füllt, dann kann man oder sollte man sie ja unter Umständen anpassen. Und erzähl doch mal, wie du es in der Vergangenheit vielleicht eher gemacht hast.
Ja. Also im Prinzip, wie ich glaube ich vorhin schon so ein bisschen habe anklingen lassen, in der Vergangenheit, Ich glaube, damals habe ich auch so den Zusammenhang und dass sich eben die Parameter, wie du eben gesagt hast, gegenseitig auch irgendwo immer beeinflussen, nicht so hundertprozentig verstanden und habe wirklich jede Variable mehr so für sich gesehen. Und dementsprechend war mein Ansatz eben damals, dass ich ja wirklich versucht habe, eben jede einzelne Variable für sich zu planen und das eben leider, muss man sagen, rückblickend, ja, ohne die anderen wirklich dabei zu berücksichtigen. Und das hatte dann eben oft auch den, ich sag mal, oder ja, das Resultat irgendwo am Ende, dass ich versucht habe, bestimmte, ich sag mal, Beobachtungen im Training, also sei es, dass das Training zum Beispiel sehr gut lief oder auch mal überhaupt nicht gut lief, dass ich das immer versucht habe, wirklich einer bestimmten Variable irgendwo zuzuschreiben. Ich weiß selbst gar nicht mehr genau, wie ich das damals versucht habe, dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, das lag jetzt an der Variable, weiß nicht, Intensität, die war zu hoch oder zu tief oder wie auch immer. Aber ich habe eben dieses gesamte komplexe System nicht so ganz berücksichtigt. Und das hat sich eben heute jetzt natürlich irgendwo auch verändert. Und das, finde ich, hast du eben gerade sehr, sehr schön zusammengefasst, dass es eben so ist, dass die einzelnen Variablen eben nicht voneinander getrennt betrachtet werden können, sondern wenn du eine Variable veränderst, hat das immer auch irgendwo einen Einfluss auf eine andere Variable später in der Kette und das hat dann wieder einen Einfluss auf eine andere Variable und so hast du eben dieses große, komplexe System, was sich immer irgendwo wie so eine Art, ja, ich sag mal, wie so verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen, sich gegenseitig beeinflusst. Und das habe ich eben früher nicht so ganz verstanden und dementsprechend, wie gesagt, versucht die Variablen immer einzeln voneinander unabhängig ja, zu planen.
Und hast du dann auch quasi anfangs versucht, sehr stringent, auch wenn sozusagen der Plan nicht aufging entsprechend, der Progressionsplans oder was auch immer, auch diese typischen Sachen gehabt, dass man sich dann so ein bisschen selbst sabotiert und selbst belügt und dann sagt, na, eigentlich müsste ich ja, wenn der Plan aufgehen sollte, dann wäre das ja heute eigentlich eher so eine RPE 8, aber eigentlich ist es eine 11,5, aber ja, ja. 8,5 kann man ja wohl noch gelten lassen, so eine Geschichten.
Ja, 100%. Also damals war RPE bei mir auch noch überhaupt nicht angekommen. Also vor, wie gesagt, vor 7 oder 8 Jahren war mir das noch kein Begriff. Und dementsprechend war das mehr nach dem Motto, okay, es stehen heute, weiß nicht, 100 Kilo auf dem Plan für ein 3x10. Also werden 100 Kilo auch für ein 3x10 gemacht. Und wenn es nicht ginge und dann wurden das vielleicht ein 3x8, dann habe ich am Ende eben noch einen vierten Satz dran gehängt, um zumindest alle Wiederholungen voll zu machen. So, das war damals mein Ansatz der Trainingsplanung. Aber so, ja, gerade so die Intensität, also in Form von Nähe zum Muskelversagen, war damals bei mir überhaupt nicht auf dem Radar. Also da gab es wirklich nur, das und das steht auf dem Plan, also wird das auch so und so gemacht und entweder es hat geklappt oder halt auch nicht.
Ja, interessant, stimmt. Also wenn man so weit zurückgeht in den Jahren, dann war das überhaupt noch gar kein Thema halt, ne? Also ja, ich erinnere mich halt noch, ich weiß gar nicht, also damals hat man ja noch mit der Borg-Skala, also so habe ich das mal gelernt halt in meiner Ausbildung noch, Sport- und Fitnesskaufmann und etliche PT-Ausbildung und da gab es halt noch eine Borg-Skala von 1 bis 20. Ja. Wirst du wahrscheinlich auch aus dem Studium vielleicht noch kennen oder so.
Ja, genau.
So, und ich wäre aber halt damals nie auf die Idee gekommen, diese Borg-Skala in irgendeiner gewissen Weise irgendwie zu nutzen. Und ich weiß halt noch, dass ich während meiner Prüfung zum Sport- und Fitnesskaufmann macht man ja dann irgendwie eine mündliche Prüfung. Und da kam der Prüfer halt um die Ecke und wollte von mir wissen, das ist mir dann Jahre später erstmal eingefallen, wie ich denn nun das Training steuern würde vom Klienten, von der fiktiven Person und wie ich ihm das Gewicht jetzt ermitteln würde und anhand, wie ich das denn das Feedback vom Klienten einholen würde und wie ich das steuern würde. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das kann man nicht, das geht doch gar nicht. Da muss man das Gewicht ausprobieren und dann muss man den fragen, ob das irgendwie ein Muskelgefühl gibt. Und das weiß ich halt bis heute, der hat halt 10 Minuten auf mich eingeredet und gesagt, nein, wenn Sie das jetzt nicht wissen, dann wissen Sie das nicht. Und, so, ne? Und er wollte halt hören, Borg-Skala und so. Das ist mir so im Gewissen geblieben. Und ich dachte halt danach so, ja, das war's jetzt halt. Ne? Irgendwie alles top bestanden, aber mündlich durchgefallen. Und der sagte dann danach, nee, Sie haben natürlich trotzdem bestanden. Ich wollte aber auch mal wissen, ob Sie zu Ihrer Meinung stehen. Ne? Also es war okay. Halt super, super gemein, dass man so völlig random nebenbei, ich fiel mir halt gerade ein. Aber ich finde halt genau, dass dieser Faktor der relativen Intensität dem ganzen Sport, sei es nun Bodybuilding oder dem Kraftsport an sich, enorm viel Facetten mehr gegeben hat, ne? Und auch, dass auch vielen Leuten noch viel mehr Bewusstsein gegeben hat, wie man sein Training steuern kann und dass man nicht immer nur hart trainieren kann und muss und immer Balls to the wall irgendwie. Haben wir wahrscheinlich alle gemacht und viele werden das jetzt kennen und vielleicht trainieren auch einige Leute immer noch so, was ich jetzt auch nicht schlecht machen will, aber wie soll ich sagen, es gibt wahrscheinlich Menschen, die von ihrer genetischen Disposition mit sowas halt eher durchkommen und trotzdem Progression gestalten und dann gibt es halt Menschen, die halt das ein bisschen differenzierter steuern müssen, damit sie überhaupt Erfolg haben mit dem Sport und mit ihrer Zielerreichung. Und das war für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Weißt du denn noch, wann du angefangen hast, so relative Intensitäten mit einzubauen?
Also das erste Mal so mit RPE in Kontakt gekommen bin ich, das war auch dann wieder im Powerlifting, über Mike Teixeira. Mhm. Weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist, von Reactive Training Systems, genau. Der hat das Ganze ja zumindest maßgeblich auch irgendwo mit in das Krafttraining geholt, ne, weil er eben diese ursprüngliche Borg-Skala irgendwo umgemünzt hat auf das Krafttraining und das eben mit, ich sag mal, der Anzahl an Wiederholungen, die man noch hätte machen können, verbunden hat. Und das war so damals mein erster Kontakt mit dem ganzen System. Am Anfang fand ich es auch wahnsinnig komplex, weil es eben einfach so neu war und ich vorher noch nie irgendwas davon gehört habe. Damals gab es eben wirklich einfach nur alles bis zum Muskelversagen. Das war damals so das Training von Satz 1 an. Aber das war so mein erster Kontakt. Das müsste, ich schätze so vor 5 oder 6 Jahren müsste das, denke ich, gewesen sein. Mhm. Ja.
Also dann doch schon ein bisschen länger. Genau, und ich glaube, du hast vorhin, hattest du gesagt, Ermüdungssteuerung hattest du auch noch so als Faktor mit reingebracht, der so ein bisschen übergreifender sicherlich steht.
Ja.
Wann hast du damit so angefangen? Ist das auch noch ein bisschen frischer jetzt oder auch schon deutlich länger?
Das muss ich sagen, ist schon eine ganze Weile her. Das kam damals zum allerersten Mal durch 531, durch die regelmäßigen Deloads, die da ja immer mit eingeplant waren. Und Jim Bendler hat ja damals auch in seinen Büchern schon relativ viel darüber geschrieben, dass es eben nicht unbedingt sinnvoll ist, wirklich dauerhaft ganzjährig immer Balls to the Wall zu trainieren, sondern eben auch durchaus nicht bis zum Muskelversagen zu gehen, auch mal eben Deloads einzubauen, um eben die Ermüdung in irgendeiner Form zu deckeln, sag ich mal, oder zu steuern. Und das war so mein erster Kontakt damit, ja.
Genau, das war, würde ich dann sagen, so für mich danach die nächste Stufe, die das Bewusstsein dann nochmal erweitert hat. Genau, Thema Deloads, aktive Pausen. Sicherlich auch etwas, was wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, aber das ist halt so das typische Thema, wenn man den Effekt verspürt hat, dann ist es völlig plausibel und dann hat man, ist der Buy-in für einen selber da und bei Klienten ist es halt auch so.
Und ich wollte nur sagen, also selbst hört man ja auch, finde ich, relativ häufig. Also wenn du mit Leuten sprichst, die sagen, nee, ich mache keinen Deload und das brauche ich nicht und das ist nur für Weicheier. In den allermeisten Fällen machen diese Leute auch irgendwo einen Deload. Die nennen es zwar dann vielleicht nicht Deload, aber sie werden mal eine Woche krank, sind mal im Urlaub, fühlen sich einfach mal ein paar Tage schlecht und gehen halt nicht ins Training. Irgendwo machen diese Leute auch, oder schieben sie auch mal eine leichtere Trainingsphase mit ein. Nur es ist halt vielleicht nicht proaktiv, wirklich mit dem Ziel, okay, nach 4 Wochen Training kommt eine leichtere Woche, sondern es ist eben mehr, okay, entweder erzwungen, weil sie sich wehtun oder krank werden oder wie auch immer, oder eben durch andere Umstände bedingt. Aber dass jemand wirklich ganzjährig immer durchtrainiert, habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin.
In den seltensten Fällen. Also ich meine, man hat ja in seinem Gym, in dem man halt die meiste Zeit trainiert, kennt man ja so die üblichen Verdächtigen. Und unser Eins ist ja meistens irgendwie 4 bis 6 Mal in der Woche halt im gleichen Studio. Und ich kenne schon so über die Jahre so 1, 2 Leute, wo ich echt gedacht habe, die ziehen das echt seit Jahren durch halt. Ne? Also das ist tatsächlich eher so im Bodybuilding-Bereich, so Hardcore-Bodybuilding, yeah. ein bisschen in die Bro-Richtung so. Und da frage ich mich dann halt immer, also ich würde sicherlich auch körperlich daran zugrunde gehen, aber ich würde viel früher mental, die Ermüdung würde so hoch sein, dass ich einfach null Bock hätte, morgen nochmal ins Training zu gehen und es ist wieder Leg Day und es ist wieder Push Day. Ja. Und das ist so eine Sache, das ist mittlerweile meinem Körper dann so zuwider. Also der sagt dann wirklich, nee, ich habe einfach gar keinen Bock auf Training halt. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, die ich auch mit vielen Klienten immer gerne bespreche, dass sie mir gerne kommunizieren können, wenn sie einfach keinen Bock auf Training haben. So, das ist völlig in Ordnung, das ist auch völlig normal, weil diese Ermüdung, die sich ansammelt, sich auch mental irgendwie bis zu einem gewissen Punkt halt irgendwie nur erträglich wird und dann man Deload braucht auch für den Kopf halt, ne? Und die Leute, die das halt können, da habe ich das finde ich enorm faszinierend. Die müssen so eine große Liebe für den Sport haben. Und auf der anderen Seite frage ich mich dann mal, haben sie auch vielleicht eine zu starke Identifikation halt mit dem Sport halt und mit dem Körper halt, ne? Das finde ich schon sau interessant, sowas zu sehen. Ja, aber Thema Deloads und aktive Pausen. Wenn wir jetzt mal sozusagen wieder zur Trainingssteuerung zurückkommen und wir mal davon ausgehen, was sind denn so aus deiner Sicht so Indikatoren für eine zielführende Planung, die man aktuell hat und die man verfolgt?
Inwiefern meinst du Indikatoren für eine zielführende Planung?
Also woran würdest du festmachen, dass man sagt, okay, im Moment läuft das entsprechend? Klar, müsste man jetzt eigentlich ein Beispiel haben irgendwie.
Ach so.
Was sind so typische Sachen, wo du sagst, da würde ich ein Häkchen machen, das ist schon mal gut.
Okay, also sprich, wie ich sozusagen versuche festzumachen, ob das Training in die richtige Richtung verläuft, mehr oder weniger. Mhm. Okay, ja. Also ich denke, im Krafttraining oder im Kraftdreikampf ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter zu tracken als im Bodybuilding, einfach weil sich natürlich, was Hypertrophie angeht, ja, die Zuwächse ab einem bestimmten Level einfach sehr, sehr, sehr langsam sind und man eben nicht erwarten kann, okay, dass alle 4 Wochen sich an den Umfängen groß was tut, außer vielleicht in der Diät, aber ich sage jetzt mal rein, was Muskelzuwächse angeht, braucht eben einfach irgendwann sehr, sehr lange, sodass es eben objektiv relativ schwer messbar wird, vor allem nicht, wenn man, ja, ich sag mal, das ohne Zuhilfenahme von Geräten wie DEXA-Scan und Co. machen möchte, wobei selbst die auch nicht hundertprozentig genau wären. Aber im Kraft-3-Kampf, was ich bei den Klienten überwiegend tracke, ist zum einen das geschätzte One-Rep-Max. Also sprich, egal in welcher Phase die Leute sich befinden, ich ermittle immer von den entsprechenden Top-Sätzen, also von den schwersten Sätzen einer Übung innerhalb zum Beispiel einer Trainingswoche, was da rechnerisch als One-Rep-Max rauskommen würde. Das ist eine Variable, die ich eigentlich wirklich ganzjährig tracke. Dann tracke ich die Kraftleistungen bei Variation der Grundübung. Also sprich, wenn ich jetzt Kraft-3-Kämpfe habe, dann machen die natürlich noch mehr, außer wirklich nur ihre Wettkampf-Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Das heißt, auch das dokumentiere ich. Und ansonsten, und das denke ich, ist dann auch wieder für, egal ob Hypertrophie oder Kraftathleten oder ich sag mal Kraft-3-Kämpfer unabhängig, sind dann Faktoren wie zum Beispiel Stresslevel, Motivation zu trainieren, Muskelkater in verschiedenen Körperregionen und schaue mir eben mehr so auch, ja, ich sag mal, die externen und die Regenerationsparameter irgendwo an und schaue, ob das auch irgendwo alles zumindest einigermaßen im Rahmen bleibt. Also sprich gerade Beispiel Muskelkater. Muskelkater ist für Muskelaufbau nicht unbedingt der allerbeste Indikator, also sprich, nur weil ich Muskelkater habe, heißt es nicht, dass ich unbedingt auch Muskeln aufbaue, deswegen, aber zumindest ein gewisses Maß an Muskelkater stellt wahrscheinlich schon sicher, dass man zum einen irgendwo hart genug trainiert und zum anderen, dass der Zielmuskel auch entsprechend irgendwas abbekommt. Auch wenn man es, wie gesagt, nicht 1:1 gleichsetzen darf oder sollte mit tatsächlicher Hypertrophie. Wenn ich entweder dauerhaft exzessiven Muskelkater habe oder ich nie Muskelkater habe, dann könnte es eben sein, dass vielleicht, so was die Trainingsumfänge angeht oder auch die Übungsausführung, je nachdem müsste man dann schauen, vielleicht in irgendeiner Form nach oben oder nach unten hin angepasst werden könnten. Genau, und ansonsten so jetzt für Leute, die ja mehr an Hypertrophie orientiert trainieren, sind es natürlich irgendwo auch das Gewicht. Also das Körpergewicht ist sicherlich, denke ich, auch ein Parameter, der da sehr wichtig ist. Auch hier natürlich irgendwo die Leistungen im Training, denke ich, sind für die meisten auch in den entsprechenden Wiederholungsbereichen ein relativ guter Indikator, dass wenn sich das im Laufe vieler Wochen und Monate erhöht, dass sich auch auf muskulärer Ebene irgendwas tun wird. Genau, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge, die ich da festhalte. Mhm. Umfänge nehme ich auch bei Leuten, die hypertrophieorientiert trainieren, aber das ist, wie gesagt, gerade im Aufbau eben ja dann etwas, was wirklich über mehrere Monate relevant wird.
Ja, also gerade im Aufbau Hypertrophiebereich finde ich halt auch, also Umfänge nehme ich halt auch. Das Thema Umfänge finde ich halt extrem schwer, weil es extrem schwer ist, dort gleiche Messbedingungen vorzufinden halt. Ne? Ja. Also selbst, ich mache es selber bei mir auch schon länger und selbst da, wenn man das beste Equipment hat, wirst du da deine leichten, die Messvariable wird da halt ein bisschen da sein.
Ja, genau.
Was ich halt immer finde, ist, klar, einfach mit je mehr Individuen man zusammenarbeitet, wird für mich halt immer mehr das Auge tatsächlich zum wichtigeren Gradmesser, obwohl das am wenigsten ist, was wenigstens Datenlage halt gibt halt, ne? Wo man halt auch aus so einem Zeitalter kommt oder sagen wir so die letzten Jahre, wo die evidenzbasierte Praxis halt enorm wie nennt man das im Deutschen, Popularität gewonnen hat, zum Glück, ich bin so im Englischen gerade, ich will nicht immer das im Englischen sagen. Kennst du das? Echt, echt furchtbar, so gerade wenn man aus den Staaten kommt. Die anekdotische Evidenz, die man vielleicht auch rein nur selber mitbringt, immer größer wird. Ne? Und gerade im Hypertrophiebereich, ich glaube, das hattest du, glaube ich, auch in deinem Beitrag geschrieben, hatte ich auch schon mehrere Podcasts zu mit vielen anderen Sportwissenschaftlern. Wir wissen im Hypertrophiebereich halt über sehr, sehr wenige Mechanismen halt wirklich sehr, sehr gut Bescheid halt. Ne? Das ist halt immer noch ein relativ großes mit dem Scheinwerfer rumsuchen so und man findet sicherlich immer wieder irgendwas und das eine passt zum anderen. Aber so, ja, man kann noch gar nicht so viel so genau sagen halt. Ne? Das ist immer schwer.
Genau so ist es.
Und das ist halt auch für viele Zuhörer halt, dann finde ich es halt auch immer schwer, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht so groß befasst hat. Es wird ja in den meisten Sachen, denkt man ja, wenn man Beiträge liest, auch von unser eins zum Beispiel, ist das völlig klar, dass, keine Ahnung, mechanische Spannung halt sehr, sehr wichtig ist und dass mehr Trainingsvolumen wahrscheinlich mehr Hypertrophie bringt. Völlig, da gibt es Datenlage zu, aber wie viele gute Untersuchungen gibt es halt heutzutage mit Teilnehmern, die übertragbar sind auf unsere Zuhörer, ne? Auf die Menschen, die gerade zuhören. Von daher, interessant. Das würde mich halt auch mal interessieren, da du ja auch Coach bist. Gibst du, hat sich das auch so ein bisschen bei dir verändert von rein Daten analysieren und anpassen zu auch ein bisschen mehr auf die Erfahrungswerte über die Jahre und immer mehr darauf auch prozentual zugreifen in der Gesamtplanung und in Anpassung?
Ja, 100%ig. Also auch wenn es irgendwo erstmal höchst unwissenschaftlich klingt, die Trainingsplanung oder in die Trainingsplanung fließt bei mir auf jeden Fall auch sehr viel Erfahrung und irgendwo, ich sag mal so ein bisschen Gefühl, auch wenn es blöd klingt, aber Intuition, genau. Also irgendwann entwickelt man einfach so ein Gespür, wenn man einen bestimmten Athleten hat oder eine Athletin, dass man sagt, okay, natürlich bezieht man irgendwo immer eben sein gesamtes Wissen aus Erfahrungen, aus dem aktuellen Forschungsstand, was es eben alles gibt, immer irgendwo mit ein. Aber am Ende ist dann doch oft noch so ein gewisses Gespür mit dabei, wieso man jetzt am Ende eine Entscheidung trifft, zum Beispiel wieso man Übung X über Übung Y auswählt oder wieso man jetzt dieser Person, den Trainingssplit genau so und so aufstellt. Da ist immer auch so ein gewisses Gespür eben noch und Fingerspitzengefühl mit dabei. Und das hat sich definitiv einfach durch mehr Coaching-Erfahrung im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich glaube, das stellt sich auch irgendwo dann automatisch ein. Also wenn man mal eine Zeit lang mit vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, dann entwickelt man nach und nach eben diese Erfahrung, um eben diese Intuition und in deinem Fall dann eben auch mehr das Auge irgendwo zu entwickeln, wieso man jetzt einer Person das Training entsprechend so und so plant. Ne?
Ja, definitiv. Also sehr interessant, weil das ist auch etwas, was ich halt viele Coaches frage, die ich dann halt auch im Podcast habe. Was ich dann auch glaube, mittlerweile bei den meisten auch essentiell wird, dass man sich auch dort weiterentwickelt einfach, ne? Dass man sich nicht nur auf die Datenlage berufen kann. Und das kann man natürlich tun, aber man lässt halt einen großen Faktor halt außen vor. Das ist halt auch immer, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht eine Sache, die ich nicht anprangern würde, aber es gibt natürlich auch viele Leute in unserem Feld, die halt Content produzieren, aber überhaupt nicht im Coaching sind, nicht mit Individuen zusammenarbeiten.
Ja,
und das genau. Nicht, dass das jetzt qualitativ schlechter wäre, das will ich nicht sagen, aber das ist halt nochmal eine andere Herangehensweise und auch vielleicht für andere Menschen. Es gibt aus meiner Sicht Menschen, die sind zu einem Coaching bereit, also die bei denen kann das funktionieren, bei anderen geht es einfach wahrscheinlich gar nicht oder es ist noch nicht die richtige Konstellation dazu da. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt haben wir sozusagen, okay, was wären so zielführende Faktoren, was betrachtet man halt alles, was würdest du sagen, was sind so Faktoren, wo du sagst, jetzt haben wir den Parameter, jetzt geht's halt in die falsche Richtung. Würde mich ja auch gerade mal interessieren, jetzt so im Kraftbereich gerade, wo würde man so sagen, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie Anpassungen vornehmen.
Ja, im Grunde genommen genau, wenn es in die andere Richtung geht, wie das, was ich eben gesagt habe. Also sprich, wenn sich im Laufe eines Trainingsblocks zeigt, okay, die Kraft sinkt wirklich von Einheit zu Einheit und Woche zu Woche. Der Athlet oder die Athletin fühlt sich wirklich dauerhaft niedergeschlagen, hat keine Trainingsmotivation, hat vielleicht langsam Gelenkschmerzen oder wirklich dauerhaft starken Muskelkater. Trainingsmotivation sinkt. Vielleicht auch solche Sachen wie der Schlaf wird schlechter, Appetit geht zurück. Das wären alles so Faktoren, die mir natürlich irgendwo signalisieren, okay, hier läuft gerade etwas nicht ganz in die Richtung, in die es eigentlich laufen sollte. Und dann wäre es natürlich auch entsprechend Zeit, das Training dann wieder anzupassen. Also wie gesagt, im Prinzip schaue ich mir meine Parameter an und wenn ich sehe, okay, so simpel es klingt, aber wenn ich sehe, okay, die Leute werden stärker und das muss gar nicht mal unbedingt jetzt nur ein Einer-Maximum sein, weil ich lasse ja meine Leute jetzt nicht ganzjährig wirklich immer ein Single bei einer RPE 10, also wirklich ein wahres Maximum in jener Trainingseinheit durchführen. Aber wenn ich generell sehe, die Trainingsleistungen steigen, also sei es jetzt im Fünferwiederholungsbereich in der Grundübung oder selbst bei Nebenübungen wie Rudern oder Schulterdrücken oder was auch immer. Ich sehe einfach, okay, die Leistung geht nach oben, die Gewichte steigen, die Leute fühlen sich zwar gefordert, aber immer noch irgendwo gut und leistungsfähig, dann sehe ich, es geht in die richtige Richtung. Wenn das Gegenteil der Fall ist, dann sehe ich, okay, da muss sehr wahrscheinlich irgendwas angepasst werden.
Und würdest du dann, wenn das in diese Richtung schon geht, dann eher Richtung einer aktiven Pause, Richtung Deload tendieren oder vielleicht noch eine Intervention zwischenzeitlich machen?
Kommt sicherlich irgendwo drauf an, wann genau das in einem Trainingsblock passiert. Also wenn ich jetzt einen Trainingsblock plane und ich merke schon, okay, in Woche 2 oder so treten diese Faktoren auf, dann würde ich erstmal auf jeden Fall keine Panik schieben und vielleicht erstmal schauen, dass die externen Faktoren erstmal angepasst werden, falls da irgendwas nicht passt. Also wenn die Person vielleicht nicht gut geschlafen hat, nicht gut gegessen hat, sonst viel Stress hat, dass man dann sagt, okay, man versucht erstmal das wieder gerade zu biegen, eventuell ein, zwei leichtere Einheiten einzuschieben und dann in Woche 3 oder in der nächsten Einheit wieder normal ins Training einzusteigen. Das würde ich in dem Fall eher so machen. Wenn es jetzt hingegen schon nah am Ende von einem Trainingsblock auftritt, sagen wir vielleicht in der vorletzten Trainingswoche, dann könnte man durchaus überlegen, dass man sagt, okay, man beendet den Block eine Woche früher. Mhm. Also das würde ich dann, wie gesagt, vom Zeitpunkt des Auftretens abhängig machen.
Mhm. Genau, und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen das ein bisschen weiter nach hinten spinnt, wenn wir nochmal das Thema ansprechen, proaktiv, reaktiv, wie hat sich das dann in der Zeit so verändert? Wann hast du sozusagen diesen reaktiven Ansatz mehr eingebracht und ist es viel, viel mehr geworden jetzt auch in der nahen Vergangenheit, da noch reaktiv Anpassungen vorzunehmen?
Ja, also insgesamt ist meine Trainingsplanung definitiv deutlich reaktiver geworden. Also ich finde auch da, das hast du vorhin sehr schön zusammengefasst, handhabe ich es mittlerweile eigentlich so, dass ich mir eine gewisse Grundstruktur zurechtlege. Das heißt, ich plane zum Beispiel, okay, der nächste Block sollte 5 Wochen lang gehen, sollte das und das Volumen beinhalten, die und die Frequenz, die und die Übungen und so weiter. Leg mir also das Ganze schon mal so zurecht. Halte dann aber auch nicht komplett starr an diesem Grundgerüst fest. Also es ist eben wirklich nur ein Grundgerüst, das aber eben modifizierbar ist. Und dann, wie sich eben so ein Block im Laufe der Wochen dann entwickelt, dann passe ich das Ganze eben gegebenenfalls reaktiv dann wirklich, also aktuell auf die momentane Situation bezogen an. Ne? Also wenn es eben zu einem Fall kommt, okay, man merkt, das Volumen ist vielleicht für die aktuellen Lebensumstände, obwohl es sonst immer sehr gut geklappt hat, aber momentan eben einfach zu viel ist, dann passe ich das Ganze reaktiv an und beharre dann nicht mehr komplett starr und dogmatisch darauf, weil ich das eben jetzt so am Anfang geplant habe, dass man das so auch durchziehen muss. Also das ist schon deutlich, deutlich reaktiver geworden, definitiv. Genauso zum Beispiel auch in die andere Richtung. Also wenn ich merke, okay, ich habe einen Block geplant, der sollte wieder 5 Wochen lang gehen und wir merken nach Woche 5, okay, wir haben so ein gutes Momentum aufgebaut, das Training läuft, die Person fühlt sich super, es steht vielleicht jetzt auch nicht direkt ein Wettkampf an, dass man sich an irgendwelche Zeitvorgaben halten muss und man die Zeit eben auch hat, um einen Block dann eben zu erweitern, um eine Woche, 2 Wochen, wie auch immer es eben auch läuft, dann mache ich das genauso. Ne? Also wie gesagt, gewisse Grundstruktur, von der aus ich dann das ganze Training entsprechend nach oben oder nach unten reguliere, je nachdem, wie es dann eben tatsächlich läuft.
Ja, interessant. Also genau, deswegen hatte ich ja, ich glaube, als ich den Post gesehen hatte, ich glaube, ich auch drunter kommentiert, dass ich selbst früher immer, oder gar nicht lange her, vielleicht 1,5 Jahre, ganz stolz war auf meine Makroplanungen, meine einjährigen Planungen für mich und für meine Klienten. Ich weiß noch, wie ich in so Erstkonsultationen dann immer ganz stolz gesagt habe, egal wie lange wir zusammenarbeiten werden, ich werde immer eine komplette Jahresplanung machen. So, und fand das halt immer ganz cool, dass ich das so gemacht habe und war ganz stolz drauf und habe dann eben, wie du auch gesagt hast, dann schnell gemerkt, dass wenn man halt diese ganzen Faktoren, die wir schon besprochen haben zwischenzeitlich, aufeinander abstimmt und wenn man dann halt auch noch den Faktor Mensch und sein Umfeld versucht, dem gerecht zu werden, dann ist das in 99% der Fälle wird die Planung halt nochmal angepasst. Also da brauchst du halt wirklich schon einen Roboter und jemand, der komplett nur für den Sport lebt, der alle externen Faktoren darauf abgestimmt hat, da kann es natürlich klappen und selbst dann wäre das sehr, sehr unwahrscheinlich, weil eben, du wirst irgendwann mal angenießt und wirst doch krank oder knickst mal mit dem Fußgelenk um oder solche Geschichten. Das ist halt so ein bisschen die Geschichte, dass man früher, so wie wir es ja auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, den Athleten komplett abgetrennt hat von dem Rest seines Lebens. Also es gab halt das Studio und das Training. Dann gab es vielleicht noch Ernährung und ja, ein bisschen schlafen sollte man auch, bis sich das Ganze jetzt dahin entwickelt hat, dass es halt ein komplett ganzheitlicher Herangehensweise sein muss halt, ne? Bis zu den kleinsten Kleinigkeiten halt, je höher man im Niveau halt geht halt, ne? Und das wirst du sicherlich auch merken. Ich meine, du hast ja auch viele Klienten, die im Kraft-3-Kampf für mich völlig unmenschliche Leistungen bringen halt. Und da wird natürlich dann die Planung immer wichtiger und auch die Kleinigkeiten werden immer wichtiger. Es darf bloß halt nicht so sich überspitzen, dass es am Ende des Tages halt ja ein reiner Datenkrieg wird und ja im Gym dann halt die Leistung nicht mehr im Vordergrund stehen. Es ist halt, es genau, ist schwer. Ne?
Genau so also, ist es. Ja, ja, es ist wirklich nicht leicht. Und klar, gerade wenn man mit Leuten länger zusammenarbeitet, das kennst du wahrscheinlich auch, denke ich, findet man schon so nach und nach raus, was so ungefähr für diese Person eher gut klappt und eher nicht so gut klappt, was beispielsweise Übungsauswahl angeht oder Trainingsumfänge und Co. Aber letzten Endes ist es trotzdem bei jedem Block, den man plant, immer wieder, besteht immer wieder auch ein gewisses Risiko, dass es dennoch nicht klappt. Sei es eben bedingt durch äußere Faktoren wie Schlaf, Stress, Ernährung etc. Wenn da irgendwas aus dem Lot gerät, dann kann eben ein bestimmter Trainingsumfang, der vielleicht im letzten Block super geklappt hat, jetzt eben nicht mehr funktionieren, eben aufgrund dieser externen Faktoren. Und genauso, denke ich, darf man auch nicht vergessen, dass man sich natürlich irgendwo auch als, ja, als komplexes biologisches System weiterentwickelt. Also die Person, die ich rein biologisch vor einem Jahr war, bin ich heute nicht zwingend genau gleich. Also es kann sein, dass ich heute auf einen bestimmten Trainingsreiz, den ich setze, anders reagiere, als ich vor einem Jahr reagiert habe. Das heißt, selbst wenn ich Daten von vor einem Jahr gesammelt habe und damals gesehen habe, okay, diese Konstellation aus Übungen, Umfang, Intensität, Frequenz und Co., also die Trainingsplanung damals hat super angeschlagen, heißt es nicht mit hundertprozentiger Garantie, dass es heute noch genauso ist. Ne, das heißt, es ist eigentlich wirklich so ein konstantes Anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Und genau das ist auch für mich so ein Grund, wieso eben dieses, ich plane ein Jahr im Voraus, einfach unmöglich umsetzbar ist. Ja. Ne, eben, wie du sagst, sowohl aufgrund externer Faktoren, aber eben auch aufgrund interner Faktoren, weil wir uns eben auch selbst durch Adaptionsprozesse weiterentwickeln.
Ne? Genau. Das ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Es wäre ja völlig abstrus, wenn, oder ich würde mir halt Sorgen machen, dann wären ja gar keine Adaptionen vonstatten gegangen, wenn halt alles genau immer noch genauso funktioniert, ne? Und ich den gleichen Trainingsreiz, das gleiche Trainingsvolumen, den gleichen Stress brauche oder weniger. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Eigentlich komplett völlig logisch, aber da kommt man natürlich auch immer irgendwann an den Punkt, wo man sagt, dieser typische Spruch aus dem Englischen, never change a running system, ist ja zu einem gewissen Maße auch gut. Und da können wir vielleicht auch noch mal zu einem weiteren Thema kommen, was ich auch so ein bisschen immer gerne die Gäste frage, die halt im Coaching-Bereich tätig sind. Nehmen wir mal wieder das Szenario, das Training läuft halt irgendwann nicht mehr ganz so progressiv, wie es laufen sollte. Wie stehst du denn so zu dem Thema Rotation von Übungen? Übungen rausnehmen, verwandte Bewegungsabläufe ändern? Wann siehst du das für sinnvoll an und wann siehst du es vielleicht auch als zu früh an?
Ja, also eine ganz feste Zahl, was eine Zeitspanne angeht, habe ich da nicht. Also ich denke nicht, dass es sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber dass man wirklich ganz stringent sagt, alle 6 Wochen tausche ich Isolationsübungen aus und alle 8 Wochen Grundübungen oder so, habe ich nicht. Auch da mache ich es mehr reaktiv. Also wenn ich sehe, okay, eine bestimmte Übung lässt sich immer noch super steigern und die Person hat auch nicht das Gefühl, dass es in sehr naher Zukunft an irgendeine Grenze stößt, dann behalte ich die Übung auch weiterhin mit drin. Wenn ich sehe, okay, es stagniert irgendwo und das vielleicht schon seit mehreren Wochen, dann ist es definitiv in meinen Augen Zeit, die Übung auszutauschen. Mhm. Was ich bei meinen Klienten trotzdem gerne mache, und das ist dann wieder mehr so ein bisschen der proaktive Teil, gerade eben bei meinen Kraft-3-Kampfathleten, wo auch Isolationsübungen jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert haben. Also klar, auch da ist Muskelaufbau natürlich ein sehr großer Aspekt und ist auch sehr wichtig. Aber ob die Leute jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Kurzhantelrudern machen oder Rudern an der Maschine oder Kabelrudern, hat sehr wahrscheinlich nicht den allergrößten Einfluss auf das Kreuzheben oder Bankdrücken oder Kniebeugen. Mhm. Das heißt, da mache ich es ganz gerne so, einfach auch um den Spaßfaktor irgendwo hochzuhalten, dass ich die Übungen häufiger austausche als jetzt zum Beispiel größere Variationen von den Grundübungen. Also wie beispielsweise pausierte Kniebeugen oder Bankdrücken mit langer Pause, sowas. Mhm. Das halte ich in der Regel länger im Plan als eben diese kleineren Sachen. Wie gesagt, auch eben aus dem Grund, um das Training einfach spaßig und frisch zu halten, damit die Leute eben nicht ins Gym gehen und 16 Wochen lang genau die gleichen Übungen machen. Ne,
Ja.
weil, wie du auch vorhin angesprochen hast, irgendwann ist man nicht nur körperlich, sondern eben auch mental erschöpft. Und da kann eben so ein Übungswechsel schon relativ viel bewirken. Ne?
Genau.
Und sei es eben auch nur mal eine kleinere Übung austauschen oder den Wiederholungsbereich ein bisschen anpassen, das kann oft schon einen ziemlich großen Effekt, auch wie gesagt, gerade auf den Spaß haben.
Ja.
Ne?
Da finde ich gut, dass du das auch ansprichst. Das hatte ich gar nicht so mehr im so in der Intention jetzt drin bei der Frage, aber es ist auch immer ein Riesenfaktor halt, ne? Also wie viel Spaß kann ich dem Training halt auch abgewinnen? Und ja, also es ist, also aus meiner Sicht, ich habe da auch keine feste Zahl. Ich finde es halt immer wichtig, es gibt ja immer so einen gewissen Zeitraum, man hat eine Übung neu drin oder ein neues Tempo drin oder irgendwas, dann muss man halt erstmal neuronal effizient werden. Diesen Zeitraum muss man halt immer erstmal abwarten, bevor man, also jetzt rein für die Hypertrophie, bis man dann die Früchte ernten kann, dann die Progression auch in dem Falle dann irgendwann mitnehmen kann. Und wenn es dann aber halt eben, wenn es dann über mehrere Blöcke halt irgendwann dann ja arg wenig Progression dabei rumkommt, und dann noch der Faktor, es macht halt auch nicht mehr so viel Spaß, dann kann man natürlich Übungen auch austauschen. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich auch immer sage, es gibt auch immer so einen emotionalen Faktor. Bei vielen Leuten habe ich das halt, bei mir auch selber halt. Habe ich jetzt gerade aktuell, ich glaube, ich habe jetzt seit 1,5 Jahren RDLs in der Rotation drin, weil das halt so der einzige Lift ist, wo ich halt für meine Verhältnisse relativ viel Gewicht bewegen kann. Und das natürlich dann auch fürs Lifter-Ego ganz cool ist, so, ne? Weil ich sonst so eigentlich die Main-Lifts, zum Beispiel Kniebeugen, mache ich halt gar nicht so mit meinen langen Oberschenkeln für die Hypertrophie. Und hab die halt, wollte die nie rausnehmen halt so. Und da geht ja nicht, ne? Dann, was mache ich jetzt? Good Mornings irgendwie nur noch mit 100 Kilo so. Das sieht doch nicht aus. Das ist halt auch, finde ich, halt auch mal so ein Faktor, wo man sich vielleicht dann auch schwer
Absolut,
von
ja.
verabschieden kann.
Ja.
Ja, aber natürlich im Powerlifting muss man natürlich eine gewisse Spezifität halt immer wahren halt, ne? Wahrscheinlich. Das lässt sich ja nicht anders
Genau,
machen.
genau. Ja, ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Sportarten, dass es im Powerlifting ein gewisses Muss gibt an Übungen, die man eben ja im Training einfach drin haben sollte. Und im Bodybuilding gibt es eben nicht. Also mit dem Ziel, besser auszusehen oder eben Muskeln aufzubauen. Da gibt es sehr, sehr viele Wege, die man da nutzen kann und eben keine ganz spezifischen Übungen, die man unbedingt im Training drin haben muss, wenn man sie nicht mag oder nicht damit zurechtkommt oder aus welchen Gründen auch immer, hat man da deutlich mehr Freiraum und Anpassungsmöglichkeit als im Kraftdreikampf. Ne?
Genau. Wenn man jetzt nochmal so davon ausgeht, man hat jetzt eine gewisse Trainingsplanung, man hat eine gewisse Übungsstruktur, Übungsauswahl. Ich glaube, du hattest das auch so ein bisschen mit Momentum beschrieben halt, ne? Also wenn das Ganze ein gewisses Momentum hat, ja, dann da möchte man ja im besten Falle hinkommen, ne? Ich glaube, die meisten werden jetzt
Genau.
wissen, es gibt so eine Phase, einen Trainingsblock oder mehrere Trainingsblöcke vielleicht auch, wo man sagt, da läuft das jetzt einfach so. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was man suchen sollte oder finden sollte. Erzähl mal da so, was hast du da so für eine Erfahrung in den letzten Monaten, Jahren gemacht, so für dich?
Ja. Also in den letzten Monaten muss ich sagen, ist mir dieses Momentum generieren wirklich immer, immer wichtiger geworden. Also gerade bei Leuten, die eben schon relativ fortgeschritten sind, wo sowieso jedes weitere Kilo auf der Hantel sehr schwer zu erreichen ist, ist es wahnsinnig viel wert, wenn man mal in diesen Lauf einfach reinkommt und das Training einfach wirklich für viele Wochen mal gut läuft, weil man weiß eben nicht, wann diese Phasen wiederkommen. Es kann eben auch sein, dass danach mal eine Phase kommt, wo halt ja 2 Monate oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer nicht mehr so viel geht. Mittlerweile, wenn ich eben das bei Leuten schaffe, sie in diesen Lauf zu bekommen, also wo wirklich Training läuft einfach in den allermeisten Fällen richtig gut, sie werden stärker, es macht Spaß. Und sie haben eben dieses Momentum, dass ich dann wirklich versuche, diesen Lauf, solange es geht, mitzunehmen. Und das heißt für mich in den allermeisten Fällen, nur das Allernötigste am Training zu verändern. Also den Fehler, den ich zum Beispiel früher ganz oft gemacht habe, ist, wenn ich so einen Lauf hatte, dass ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt noch das anpasse, dann läuft es noch besser. Mhm. Und in den allermeisten Fällen ist genau das Gegenteil passiert. Und dieser Lauf ist dann zum Erliegen gekommen. Dementsprechend, also wenn ich das merke, okay, wir kommen in so einen Lauf rein, dass ich dann eben versuche, das so lange wie möglich durchzuziehen, alles rauszuholen, was geht, und das Training eben erst dann wieder grundlegender anzupassen, wenn dieser Lauf zum Erliegen gekommen ist und vorher eben nicht. Und wie gesagt, das habe ich in den letzten Monaten wirklich gemerkt, dass wenn Leute es schaffen, da reinzukommen, dann rausholen, was geht.
Ja, maximal zu ernten, was man, ja, was man ernten, genau, kann halt. Ne? Ja, finde, genau, ich auch, ja, finde ich auch interessant, weil das zu Anfang meiner Coaching-Karriere, also als Online-Coach entsprechend, mhm, auch etwas war, was wo ich sagte, das darf ich nicht so machen halt. Ein Trainingsblock war zu Ende, der ist auch gut, ja, gelaufen. Man hat noch einen Deload gemacht und dann ging es jetzt darum, okay, ich will dem Klienten jetzt den nächsten Trainingsblock ein Setup geben. Ich muss ja jetzt irgendwas verändern, sonst mache ich ja gar nicht Zeit. Ne? Also das war halt immer so.
100%,
ja. Was verändere ich denn jetzt so halt? Ne? Und dann hat man halt irgendwie so Kleinigkeiten angepasst, wie du es so schön gesagt hast. Wahrscheinlich wäre es noch besser gelaufen, hätte man nichts angepasst. Und ich glaube, genau, da sind wir jetzt alles angekommen, dass man auch einfach zwei Blöcke komplett nacheinander fast identisch macht und vielleicht sogar noch einen dritten, wenn da sozusagen die Ernte noch bei rauskommt. Und das ist dann halt auch der Job eines Coaches, genau das zu tun, nämlich nichts zu ändern,
ja,
und keine Anpassung vorzunehmen. Und da sind wir dann nämlich genau ganz, ganz am anderen Spektrum, wo man dann auch einfach keine Anpassung mehr machen muss und sollte halt. Ne? Das ist, ja, das ist der schönste Moment eigentlich, den man so hat, ne, als Coach, und wo man weiß, dass, ja, da passiert jetzt produktiv was. Das ist jetzt so ein Entwicklungsschritt ganz oft, so sehe ich das halt auch, wo so ein großer Entwicklungsschritt auch noch bei einem, ja, fortgeschrittenen Athleten nochmal stattfindet und so das nächste Level, auch wenn es schon hoch ist, stattfindet. Das ist immer herzerfüllend, ist völlig übertrieben, ja, aber schön zu sehen einfach, ne?
Ja, absolut, absolut, ja. Und ich meine, ich finde gerade, wenn einem selbst auch das Training sehr wichtig ist, und ich denke, da fällst du genauso in die Kategorie wie ich auch, dann macht es ja auch einfach Spaß, wenn man sieht, dass Leute, die selbst schon auf einem sehr hohen Niveau sind, besser werden, und man einfach weiß, denen bedeutet es genauso viel wie wenn es im eigenen Training sehr gut, ja, läuft. Und das ist immer super schön zu sehen. Und da finde ich eben auch gerade schön, was du sagst, dass es eben genau das dann auch der Job ist von einem Coach, dann zu sagen, okay, wir ändern nichts, eben weil es gut läuft. Ne? Und letzten Endes ist ja deine Aufgabe als Coach irgendwo, die Leute besser zu machen. Und klar, man muss immer oder hat dann vielleicht manchmal so Gewissensbisse, dass man, wie du sagtest, denkt, okay, ich kriege ja eigentlich Geld, aber ich mache eigentlich nichts jetzt im nächsten Block, sondern gebe genau das Gleiche nochmal so wieder, wie es schon im letzten Block war. Aber letzten Endes zählt ja irgendwo schon das Resultat. Ne? Und wenn das eben das Nötige ist, um dorthin zu kommen, dann denke ich, macht man die Arbeit als Coach genauso, wie man sie machen sollte. Ja. Aber es ist ein schönes Beispiel, finde ich, was auch wieder, ja, zeigt, dass gerade so in der Coaching-Praxis auch andere Faktoren noch dazukommen, die man so ja, als Außenstehender oder auch als Klient vielleicht erstmal nicht unbedingt direkt so erkennen kann.
Ja, definitiv. Also wenn jetzt ein Klient oder eine Klientin zuhört und ich euch gesagt habe, wir machen, ich nenne es dann immer so Beat the Last Meso, nenne ich das dann, dann wisst ihr, ihr seid gut unterwegs. Aber das ist auch einfach eine ganz, genau, einfache Sache der Kommunikation halt als Coach halt auch. Ne? Du musst natürlich, ja, einfach nur Kontext geben und erklären, warum mache ich es halt so. Das ist natürlich völlig, völlig normal, macht man natürlich auch. Ja, Simon, cool. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, was ist bei dir so in nächster Zeit im Sport das nächste Ziel?
Mhm. Ich war jetzt schon eine ganze Weile lang nicht mehr auf der Kraft-Dreikampf-Bühne. Mhm. Habe meinen letzten Wettkampf 2017 gemacht beim Insanity Meet. Das war in Hamburg.
Ja, war ich da. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Warst du da auch da?
Ja, ich war da.
Ach, tatsächlich? Okay. Ja, da hatten wir uns, glaube ich, noch gar nicht so,
nee, ich glaub, so auf dem Schirm. Da habe ich schon, ich kannte dich schon, aber eben noch nicht so, ja. Ich war da sowieso eher so als, ja, wie soll ich sagen, Soundgast. Ich fand es halt super, super geil. Ich war mega geflasht von dem Event. Unfassbare Stimmung, wirklich unglaublich. Und für mich, wie gesagt, immer unmenschliche Leistung halt. Ne? Also unfassbar. Okay, das ist dann schon ein bisschen länger her.
Genau, richtig. Also das war mein letzter offizieller mehr oder weniger Wettkampf. Mich reizt es schon definitiv, nächstes Jahr wieder mal auf die Plattform zu steigen. Hab noch keinen Wettkampf ganz konkret ausgemacht. Vielleicht wird es eine Landesmeisterschaft, vielleicht auch Insanity nächstes Jahr. Mal schauen, wie es so in die Jahresplanung meines restlichen Lebens sonst reinpasst. Ja. aber das ist so das nächste Ziel, was ich irgendwo ins Auge gefasst habe. Ne?
Okay, und natürlich wollen die Leute jetzt hören, hast du da irgendein neues Total im Kopf?
Aktuell ehrlich gesagt gar nicht unbedingt. Mhm. Also einfach weil, ja, mein Training ansonsten ist sehr, ich würde es tatsächlich so als Powerbuilding-Training irgendwo beschreiben, weil ich halt wirklich, ich mache zu viel andere Sachen, die ein Kraft-3-Kämpfer machen sollte, und ich trainiere zu Kraft-3-Kampf-lastig, als dass ich mich als rein Bodybuilder bezeichnen würde. Dementsprechend habe ich jetzt schon sehr lange keine wirklichen Maximalversuche oder ähnliches getestet. Von daher werde ich es wirklich so ein bisschen auf mich zukommen lassen, schauen, wie die nächsten Monate sich entwickeln und dann gucken, was ich am Wettkampftag dann auf die Plattform bringen kann. Ich bin natürlich am Ende sowieso nicht der Sportler, der wahnsinnig krasse Leistungen erbringen kann in diesem Sport. Dazu bin ich leider einfach nicht gemacht. Mhm. Aber für mich gilt dann einfach, besser zu sein als letztes Mal und Spaß zu haben. Und dann läuft das.
Ja. Da ist uns vielleicht so ein bisschen für unsere beiden Bereiche so das gleiche Schicksal bestimmt oder vorbestimmt, aber es macht ja trotzdem Spaß, andere Leute sozusagen vielleicht dahin zu bringen, wo man selber nicht sein könnte unter Umständen. Wir werden es verfolgen. Genau, erzähl doch den Leuten, wo sie dich finden und wo sie den ganzen Prozess dann unter Umständen auch mitverfolgen können und wo sie vor allen Dingen auch deinen anderen Content finden.
Ja, gerne. Also im Grunde genommen auf allen sozialen Plattformen unter Wissen ist Kraft. Oder eben auf meiner Webseite wissenistkraft.de. Das wäre so die erste Anlaufstelle. Und eine zweite Möglichkeit wäre, das habe ich jetzt ganz neu gegründet mit zwei Kollegen von mir zusammen, mit Thomas Geider und Julia Kunzner, falls du die beiden kennst, auch vor allem im Kraft-3-Kampf unterwegs, habe ich zusammen The Strength Minds gegründet. Das wäre also ebenfalls noch eine Anlaufstelle, thestrengthminds.de. Wo wir Seminare, Coachings etc. anbieten. Also wenn man auf eines der beiden sucht, dann wird man mich auf jeden Fall finden.
Genau. Wissen ist Kraft, überall zu finden. Ohne weiteres. Du, Simon, vielen Dank für die Insights, die du hier gegeben hast. Ich denke mal, da war das ein oder andere dabei, was nochmal so ein bisschen den Zuhörern vielleicht so ein bisschen die Perspektive ein bisschen erweitert hat. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz entspannten Urlaub. Es geht ja jetzt nach Thailand, hast du gesagt?
Vielen Dank. Genau, richtig.
Ja. Was?
Freitag geht's los.
Wird da trainiert oder ist da komplett Rest?
Nee, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was machen. Also die ersten 1,5 Wochen werde ich kein Studio zur Verfügung haben. Das heißt, Training wird sich dann mehr auf Körpergewichtsgeschichten und Co. beschränken. Und danach kann ich dann auch wieder ins Studio gehen und werde dann auf jeden Fall zumindest ein kleines bisschen was machen.
Okay. Ja, man kann es ja dann doch nicht lassen, ne?
So ist es.
Alright, cool. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen
vielen
Urlaub.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Und wir hören uns alle im nächsten Podcast. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, cool.